es wird möglicherweise Fabriken geben, die in der Erdumlaufbahn operieren. Und all diese Dinge müssen Ingenieure, müssen Wissenschaftler, müssen Techniker sich ausdenken. Sie müssen die Bereiche auswählen, die am wichtigsten für uns sind. Und da muss die Politik dort, wo es Hindernisse gibt, die aus dem Weg räumen. Ich sehe gar keine andere Wahl, wenn wir unseren Wohlstand in Deutschland auf Dauer erhalten wollen.
Technik aufs Ohr. Impulse.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Technik aufs Ohr Impulse. Unser Podcast Technik aufs Ohr steht ja schon seit vielen Jahren für spannende Einblicke in Technologien, Innovationen und die Menschen, die sie entwickeln. Mit Impulse werden wir diesen Blick jetzt erweitern um eine ganz andere entscheidende Perspektive, nämlich die politischen, wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wollen wir beleuchten, die nämlich auch entscheidend sind, ob aus guten Ideen auch erfolgreiche Anwendungen werden. Denn technischer Fortschritt entsteht nicht allein im Labor oder in Unternehmen, sondern es braucht die richtigen Entscheidungen, Verlässlichkeit und auch den Dialog zwischen Technik, Politik und Gesellschaft. Wir sprechen in dieser neuen Reihe mit Persönlichkeiten aus Verwaltung, Wissenschaft und der Wirtschaft, aber auch aus der Politik, genau über diese Fragen. Ihr hört heute eine neue Stimme und deshalb stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Daniel Kölle und ich leite im VDI den Bereich Politik und Kommunikation. Schön, dass ihr dabei seid und nun viel Freude mit Technik aufs Ohr Impulse. Und das wird uns heute beschäftigen. Deutschland steht wirtschaftlich unter Druck. Im Rennen mit den USA und China entscheidet sich zunehmend, wer die Technologien der Zukunft nicht nur entwickelt, sondern auch erfolgreich skaliert und in die Wertschöpfung übersetzt. Es gibt Bemühungen aus der Politik wie die Hightech-Agenda, aber wir fragen uns, reicht das eigentlich aus? Kaum jemand hat genau diese Debatten in den vergangenen Jahren so intensiv begleitet wie unser heutiger Gast. Er war 27 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, er war in der Bundesregierung, er war Chef des Bundeskanzleramts, Umweltminister und sogar für eine gewisse Zeit kommissarischer Finanzminister. Aber wir kennen ihn vor allen Dingen als den Bundesminister für Wirtschaft und Energie in den Jahren 2018 bis 2021 unter Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. In dieser Rolle hat er zentrale industriepolitische Weichenstellungen geprägt, etwa mit der nationalen Industriestrategie 2030. Und wie sich die Situation seitdem verändert hat und welche politischen Rahmenbedingungen Innovationen ermöglichen oder vielleicht sogar verhindern, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Herzlich willkommen, Peter Altmaier, hier bei Technik aufs Ohr Impulse.
Moin.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich mit Ihnen diskutieren darf. Ich habe Sie ja besucht an Ihrem Stand auf der Hannover Messe und das war ein wirklich sehr inspirierendes Erlebnis.
Vielen Dank. Herr Altmaier, Sie waren ja viele Jahre an ganz zentraler Stelle für die Wirtschafts- und Industriepolitik für Deutschland verantwortlich. Wenn Sie heute aufs Land gucken, was macht Ihnen denn da Hoffnung oder was bereitet Ihnen vielleicht auch Sorge?
Die Hoffnung macht mir, dass es schon eine wachsende Erkenntnis gibt, dass wir Dinge verändern müssen und dass wir in vielen Bereichen auch zurückgefallen sind. Sorge macht mir, dass wir in vielen Bereichen immer noch keine Strategie haben. Ich habe beispielsweise die Meldung gehört, dass die Zusammenarbeit zwischen VW und Bosch beim autonomen Fahren auf der Kippe steht. Warum? Weil die Modelle nicht wettbewerbsfähig sind. Und all diese Dinge erinnern mich an Debatten, die wir geführt haben vor 5, 6 oder 10 Jahren, wo eigentlich absehbar war, dass diese Innovationen kommen. Und wo die Politik, ich war damals Kanzleramtschef und anschließend Wirtschaftsminister, auch auf die Wirtschaft zugegangen ist. Zum Thema künstliche Intelligenz, wie kann man die Zahl der Experten poolen? Zum Thema Batteriezellproduktion in Deutschland und zu vielen anderen Themen, die sich heute zum Teil im Koalitionsausschussbeschluss wiederfinden. Aber eben in der Zwischenzeit ist wenig gemacht worden und die Unternehmen haben offenbar nicht erkannt, welche ungeheure Dynamik in den disruptiven Innovationen stecken, die mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung ganz allgemein und auch mit Mobilität zu tun haben.
Sind es vor allen Dingen Unternehmen oder ist es auch die Politik und Verwaltung, die da vielleicht ein Erkenntnisproblem hat? Ich erinnere mich nämlich, als ich mit Ihnen über die Hannover Messe gelaufen bin vor ein paar Wochen, da sind wir an einem humanoiden Roboter vorbeigelaufen und da meinten Sie, schon vor Jahren habe ich damals darauf gedrungen, dass wir in dem Bereich uns eigentlich stärker engagieren müssen. Und wenn man jetzt heute die Situation anguckt, hat sich ja nicht wirklich zum Positiven was verändert.
Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer ist verantwortlich? Beide gemeinsam natürlich. Aber als ich dann als insbesondere als Wirtschaftsminister Initiative ergriffen habe und eine Innovation, eine Industriestrategie vorgelegt habe im Jahre 2019 im Februar. Die kann jeder mal noch einsehen im Internet. Die findet man dort noch. Dann wurde ich sehr hart kritisiert, weil mir gesagt worden ist, wieso erdreistet sich ein Politiker über Batteriezellen, über autonomes Fahren, über künstliche Intelligenz zu philosophieren und Vorschläge zu machen. Das ist doch Sache der Wirtschaft. Die Wirtschaft weiß doch, was notwendig ist. Und mir war nur aufgefallen, dass viele der großen, erfolgreichen Unternehmen, denen wir mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so viel zu verdanken hatten, in den Nachkriegsjahren und auch bis heute, dass diese Unternehmen offenbar nicht erkannt hatten, was die Tech-Betriebe in den USA erkannt hatten. Also Elon Musk mit nicht nur mit Tesla, sondern auch mit seinem Starlink und mit seinen wegweisenden, wiederverwendbaren Raketen. Dass es Unternehmen in den USA, in China gab, die viel mehr und viel konsequenter in autonomes Fahren investiert haben. Dass es Unternehmen gab, die eben die Chatbots entwickelt haben, die wir bis heute in Deutschland in dieser Form nicht kennen. Und ich sah es als meine Verpflichtung an, den Finger in die Wunde zu legen. Ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin Rechtswissenschaftler, ja, Europarechtler, ja. Aber ich bin kein Ingenieur und kein Techniker. Und damals hatte ich allerdings in einem sehr oder in mehreren Gesprächen eigentlich mit Elon Musk, das war im Jahr des ersten Jahres 2014, den Eindruck gewonnen, dass der Mann das nicht nur gut durchdacht hat, sondern dass er Vorreiter einer Entwicklung ist, die in den USA und China ernster genommen wird als bei uns. Beispielsweise, dass man mit Open Source arbeitet, was viele deutsche Unternehmen nicht gemacht haben. Beispielsweise, dass man sehr große Unternehmen braucht, um die Milliarden zu stemmen, die an Investitionen in ganz neue Technologien notwendig sind. Und Elon Musk hatte mir erklärt, dass die Roboter der Zukunft humanoid sein werden. Schon vor 12 Jahren. Und ich habe daraus dann sogar einen Scherz entwickelt und habe gesagt, na ja, wir sind ja auch eine alternde Bevölkerung. Und vielleicht sind wir eines Tages froh, wenn wir Pflegeroboter haben, die uns die Zeitung holen und Essen kochen und unsere Gesundheitsdaten übermitteln. Daraus ist dann ein Witz geworden, wo ich zu dem Roboter sage, hol mir mal eine Flasche Bier. Und der Roboter sagt, sie haben gestern Abend zu viel Bier getrunken und die Harnsäurewerte sind zu hoch. ich mich dann trotzdem durchsetze natürlich und mein Bier bekomme. Das war sehr populär. Das Deutsche Institut für Robotik hat sogar ein Video daraus gemacht, wie ein Roboter das Bier nimmt. Aber Tatsache ist, auch bei den humanoiden Robotern sind wir der Entwicklung hinterher und die Chinesen insbesondere, aber auch die Amerikaner sind weiter vorn. Ich habe jetzt festgestellt, dass es ein junges Start-up gibt, das in diesem Bereich sehr viele Hoffnungen macht. Und deshalb will ich auch etwas sehr Positives sagen, nämlich, dass nach meiner festen Überzeugung wir nach wie vor über die Talente verfügen, die man braucht, um solche Entwicklungen dann auch wieder einzuholen. Aber wir werden natürlich nicht mehr die Ersten sein. Und die Volkswirte unter Ihnen werden verstehen, was die kontratierpschen Zyklen sind. Das sind diese berühmten disruptiven Innovationen. Und die bringen halt eben mit sich, dass man in den ersten Monaten oder Jahren nach einer solchen Innovation besonders hohe Margen erzielen kann. Denken Sie an die LED-Bildschirme, die super teuer waren zu Anfang und nachher für ein Apfel und ein Ei. Und wenn man alle diese Zyklen verpennt und verpasst, dann hat man eben am Ende nicht nur einen Wettbewerbsnachteil, sondern eben auch weniger Gewinne und weniger Einnahmen. Und deshalb müssen wir auch den Ehrgeiz haben, bei bestimmten innovativen Entwicklungen wieder einmal vorne mit dabei zu sein und die Ersten zu sein und nicht diejenigen zu sein, die die Lizenzen kaufen.
Lassen Sie uns doch nochmal genau in diesem Teil ansetzen. Wir verfügen als Deutschland ja eigentlich über eine exzellente Forschung. Wir haben ganz tolle Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland. Warum gelingt es uns eigentlich nicht, bei dieser Grundlagenforschung daraus dann irgendwie tolle Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Unternehmen zu entwickeln, wo dann die Unternehmen auch erfolgreich sein können, wo Arbeitsplätze entstehen? Woran hakt es aus Ihrer Sicht dann?
Wir haben in Deutschland eigentlich nicht nur die Ausgaben in der Bildungspolitik für Forschung erhöht, wir haben auch dafür gesorgt, dass wir insgesamt F&E als Anteil am Bruttoinlandsprodukt wesentlich gesteigert haben. Diese Ziele haben wir in den Regierungen, denen ich angehören durfte, auch eingehalten. Aber erstens ist es so, dass viele von diesen Ergebnissen auch benutzt wurden von amerikanischen Unternehmen. Mir hat mal ein CEO eines großen Tech-Unternehmens gesagt, Peter, I've contracted one third of the most outstanding AI experts across Europe and in Germany. Mhm. Und es war keine Angeberei, das stimmte tatsächlich, okay. Ich habe das rausbekommen. Und die deutschen Unternehmen haben offenbar sehr lange gezögert, um zu investieren. Beispielsweise in der Frage der Batteriezellproduktion sind sie erst einmal alle ausgestiegen nach einigen Versuchen und stellen nun fest, dass bei einem Oberklasseauto, das ist das, wo wir weltweit immer noch führend sind bei den Verbrennern, dass dort die Smartheit der Batterie der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist. Also wie lange man fahren kann damit, wie die Geräte man gleichzeitig powern kann. Und diese Selbstsicherheit, die es zum Teil gab, dass die alten Geschäftsmodelle schon noch irgendwie zu retten sind und dass man nicht zu schnell auf neue Ideen einsteigen soll, das ist eigentlich eine Erscheinung, die wir bei allen disruptiven Innovationen der letzten 200 Jahre erlebt haben. Die Segelschiffbauer haben nachher nicht die Dampfschiffe gebaut, die Kutschenhersteller haben nicht die Autos gebaut wir haben erlebt, dass allerdings dann die neuen Unternehmen in den gleichen Ländern waren, in denen vorher die alten waren. Und heute stellen wir fest, dass die neuen Arbeitsplätze doch überproportional in den USA und in China entstehen, in Südkorea, teilweise auch in Japan. Und dass diese Arbeitsplätze unterproportional in Deutschland und Europa entstehen. Und das darf uns nicht ruhig lassen, denn das würde nämlich bedeuten, dass wir immer weniger Industriearbeitsplätze haben. Das würde bedeuten, dass wir immer weniger Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung haben. Und deshalb glaube ich, ist es hoch wichtig und notwendig, dass die Bundesregierung, dass die Große Koalition sich im Rahmen ihrer Außenhandelsstrategien eben nicht nur mit den Konkurrenten in Fernost beschäftigt, sondern dass wir auch mit unseren Unternehmen eine Debatte darüber führen, was denn geschehen muss, damit wir wieder auf Platz 1 kommen und nicht auf Platz 4 oder 5.
Sie haben ja als ehemaliger Bundeswirtschaftsminister wahrscheinlich sehr, sehr viele Kontakte noch gerade auch in die Unternehmerschaft. Was erzählen die Ihnen denn? Was sind denn die Bremsklötze, die wir in Deutschland haben, politisch, regulatorisch oder vielleicht auch in der Verwaltung?
Naja, die Bremsklötze sind natürlich, wir haben zu viel Bürokratie in Deutschland. Mhm. Der Koalitionsausschuss hat sich vorgenommen, daran etwas zu ändern. Ich glaube, dass es erst ein Anfang ist und ob es wirklich gelingt, wird man in 2 oder 3 Jahren sehen. Aber das verhindert ja nicht die Innovationen. Ich erinnere mich, da war ich schon Rentner oder Ruheständler, im Jahre 2024 oder 2025 war ich eingeladen bei einem großen Automobilhersteller zu einer Podiumsdiskussion über künstliche Intelligenz beim Autofahren. Und dort war es dann in der Tat so, dass die Vertreter der Arbeitnehmerschaft und vor allen Dingen die Leute aus den F&E-Abteilungen, dass sie hinterher zu mir kamen und sagen, Altmaier, es ist sehr richtig, dass Sie darauf hingewiesen haben, wie sehr das alles verändert und wie dringend es ist, dass wir vorne mit dabei sind. Während diejenigen, die eher so die Verantwortung hatten für das Ganze und die Unternehmenspolitik insgesamt, eher vorsichtig waren und auf der Bremse standen. Und diese Konflikte müssen wir aushalten und deshalb kann ich auch nur appellieren an die Kolleginnen und Kollegen bei F&E, dass sie sich dort engagieren. Ich war immer ein Gegner eines Verbrennerverbots. Ja klar, wir verbieten keine Technologien, aber es war immer auch klar, dass jedenfalls von den physikalischen und Gesetzen und chemischen Gesetzen her gesehen, das Elektroauto in den künftigen Jahren mehr und mehr Überlegenheit entwickeln wird gegenüber den herkömmlichen Autos und dass es deshalb nicht damit gemacht sein kann, das Verbrennerverbot aufzuheben, sondern dass man Elektroautos haben muss mit einem Vorsprung an Komfort, Bequemlichkeit, Reichweite gegenüber anderen Produzenten, die unseren Status in der Oberklasse sicherstellen. Und das ist ein Thema aus meiner Sicht auch für die Gewerkschaften. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch manchmal daran, dass wir zu wenig inhaltlich über diese Fragen diskutieren. Alle reden nur über Gefahren, keiner sieht die Chancen. Ich hatte das Glück, dass ich im 8 Jahre Mitglied, im, also nicht Mitglied, sondern Zuhörer und Teilnehmer am Innovationsrat der Bundeskanzlerin Angela Merkel sein durfte. Und dort saßen die großen Forschungsinstitute und die haben uns dann auch erklärt, was Quantum Technology bedeutet, was KI bedeutet, was Elektromobilität bedeutet. Da haben wir drüber geredet und das hat mich total und tief beeindruckt. Aber Unternehmen, die das eigentlich auch hätten alles mitbekommen können, denn es waren natürlich auch Unternehmer dort mit dabei, aber die Unternehmen haben sich eben für andere Strategien entschieden. Deshalb müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben umso mehr machen. Es wird aus meiner Sicht kein Weg daran vorbeiführen, dass man auch einmal öffentlich über die Zahlen spricht. Wie viel wird in F&E für autonome Forschung, für Elektromobilität und für die traditionellen Bereiche investiert? Immer dort, wo man feststellt, dass die traditionellen Forschungsbereiche, also Verbrenner zum Beispiel, immer noch vorne liegen, immer dort läuft etwas schief. Und wenn die Beschäftigten und die Aktionäre die Zeche zahlen für dieses Schieflaufen. Und deshalb ist es eine Diskussion, die wir gemeinsam jetzt führen müssen. Deshalb bedanke ich mich auch für die Gelegenheit zu diesem Podcast.
Sie haben gerade ausgeführt, dass wir eigentlich kein Erkenntnisproblem haben, sondern ich schließe aus Ihren Worten, eigentlich fehlt uns so ein bisschen die Strategie. Und wenn wir mal so ein bisschen von der unternehmerischen Ebene weggehen und auf die politische, regulatorische Ebene gucken, haben wir aktuell eine Industriestrategie? Haben wir eine Strategie, wo wir eigentlich hinwollen, wo wir in 10, 20, 25 Jahren sein wollen? Sie haben ja mit Ihrer Strategie so etwas vorgelegt.
Ich hatte es vorgelegt und dort waren ganz klare Aussagen in vielen Bereichen. Wir haben das dann, als wir es mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern gemeinsam dann weiterentwickelt haben, zum Teil etwas abgeschwächt. In dieser Strategie sind diese Punkte benannt. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass wir in Deutschland auch darüber nachdenken müssen, wie wir genügend KI-Experten bekommen. Wenn die aus Indien oder aus anderen asiatischen Ländern kommen, die gehen meistens in die USA, wo sie gerne aufgenommen werden. Wir werden nicht imstande sein, denen höhere Gehälter zu zahlen. Aber das Problem ist, dass wir ja noch nicht einmal imstande sind, ihnen das Gleiche zu bieten, was die USA zu einem Erfolgsmodell gemacht haben, ohne Gleichen, nämlich Aktienoptionen. Wenn ein KI-Ingenieur aus Indien in die USA kommt, in ein Start-up, früher Facebook oder Elon Musk, und dann bekam er möglicherweise nicht ein Spitzengehalt, aber er bekam Aktienoptionen. Wenn das Unternehmen erfolgreich war, war er hinterher Millionär und konnte seinen Kindern eine gute Zukunft ermöglichen. Das ist bei uns verbessert worden. Ich habe damals mit der Forschungsministerin Anja Karliczek in langen Kämpfen mit dem Finanzminister, dem damaligen, das durchgesetzt. Aber wir sind halt eben nur einen halben Schritt vorangegangen. Die steuerliche Behandlung in den USA ist immer noch günstiger als bei uns. Das heißt, wir haben den Nachteil etwas reduziert, aber wir haben keineswegs aus dem Nachteil einen Vorteil gemacht.
Hat das was mit einer Unternehmenskultur oder wie wir auch Unternehmen finanzieren beziehungsweise Unternehmen auch investieren zu tun, wo wir vielleicht auch Unterschiede haben zu den USA oder zu China?
Ich glaube ja, weil in den USA, also die USA, China, Südkorea und Japan verfügen alle über explizite oder implizite Industriestrategien. Das war ja damals einer meiner Gründe, warum ich gesagt hatte, 2019, auch Deutschland braucht eine Industriestrategie. Wir haben sie bis heute nicht. Und wir müssen den Mut haben, in einer solchen Strategie nicht über Allgemeinplätze zu reden, sondern ganz konkrete Dinge anzusprechen. Zum Beispiel, ich habe mir damals viel Kritik zugezogen, als ich sagte, Size matters, auf die Größe kommt es an. Aber dieser Ausdruck Size Matters war für mich ein Synonym dafür, dass die amerikanischen und chinesischen Wettbewerber erkannt hatten, viel mehr als unsere, dass Innovationen der Zukunft vor allen Dingen darauf angewiesen sind, dass man in einem exorbitanten, sozusagen intergalaktischen Maßstab skalieren kann. Dass man Produktionen schnell hochfahren kann, dass man globale Märkte erreichen kann. Ich meine, wir hatten in Deutschland ein Social Medium, das nannte sich WKW, Wer kennt wen? Mhm. Die waren in Koblenz und im südwestdeutschen Raum und waren toll zufrieden, sind dann nicht nachher völlig bedeutungslos geworden, als Facebook kam. Warum? Facebook hat global skaliert und hat viele 100 Millionen User gewonnen. Und das Gleiche gilt für X von Elon Musk, das Gleiche gilt für SpaceX, die mit ihrem Börsengang weltweit Kapital angezogen haben. Und diese Fähigkeit, diese Bereitschaft zu skalieren, ist in deutschen Unternehmen zum Teil nicht sehr stark ausgeprägt. Ich erinnere mich, dass mir ein Verantwortlicher von Daimler vor vielen Jahren, also ungefähr 12 sind es her, mal sagte, als ich ihm von meinen Gesprächen mit Elon Musk berichtet habe, ach, wir hatten ja auch mal Aktien von denen, die haben wir verkauft, ich gebe denen nicht mehr lange, dann ist er pleite. Mhm. Und heute ist Elon Musk nicht nur der reichste Mann der Welt, seine Unternehmen sind die reichsten Unternehmen der Welt, die Börsenkapitalisierung ist unendlich hoch. Und das ist, und da sehen dann eben Daimler, BMW, Mercedes, VW aus wie Teenager im Vergleich zu diesen Unternehmen mit ihrer internationalen Marktmacht. Und da brauchen wir auch bei der Europäischen Union, und jetzt komme ich zur Politik und beim deutschen Kartellamt, brauchen wir auch die Bereitschaft, größere Unternehmensfusionen zuzulassen. Dieses Kapital ist ja nie, fliegt ja nicht frei rum, sondern man muss entweder neue Unternehmen gründen, Startups. Da geht es dann aber um die Frage, ob man bereit ist, Tickets zu ermöglichen von 1 oder 2 Milliarden Euro, wenn die so richtig in Schwung kommen und vorangehen. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Schieflage heutzutage, weil wir eine super Finanzierung haben oder eine sehr gute Finanzierung haben für junge Startups in der ersten und zweiten Wachstumsphase. Wenn Sie dann aber ein Unicorn sind, ein Dekakorn werden, dann brauchen Sie immense Geldbeträge, um sich weiter zu finanzieren. Und diese Beträge bekommen Sie sehr problemlos in den USA, wo Venture Capital Funds in großer Zahl existieren und vor allen Dingen sehr erfolgreich sind. Die haben einen Return on Investment von zum Teil 14% und mehr. Und es führt dazu, dass dass auf deutsches Geld, Geld aus dem Mittleren und Nahen Osten in die USA fließt und dass dann dort mit deutschem Geld Startups gefördert werden, die dann irgendwann aber unter amerikanischen Einfluss kommen. Beispiel dafür ist Booking.com, niederländisches Startup, das im Laufe der Zeit aber natürlich viel Geld gebraucht und auch bekommen hat, aber eben nicht in Europa, sondern in den USA.
Wir diskutieren ja im Rahmen der Initiative Zukunft Deutschland 2050 beim VDI genau auch das, was Sie gerade skizziert haben. Also wie kann eigentlich Deutschland langfristig wettbewerbsfähig sein? Wo können wir unseren Wohlstand künftig verdienen? Und da kommt immer wieder ein Gedanke auf, dass natürlich so ein langfristiger Plan eigentlich in der Politik nicht so richtig angelegt ist, wo man ja sehr stark auf Legislaturperioden schaut und natürlich auch gucken muss. Das ist ja nun mal inhärent in der Politik, dass man wiedergewählt wird. Sehen Sie eigentlich das als ein systematisches Problem? Weil eigentlich haben doch das andere Länder auch. Die werden ja auch immer wieder gewählt. Da ist es ja auch nicht so, dass man dann über Ewigkeiten im Amt ist.
Ja, das haben andere Länder auch. Und ich darf nur darauf hinweisen, dass Donald Trump als amerikanischer Präsident in seiner ersten Amtszeit ab 2016 überhaupt kein Verständnis entwickelt hat für Fragen künstlicher Intelligenz, von elektrobatteriegetriebenen Fahrzeugen und großen Hyperscalern. Er hat diese Szene eher links liegen lassen, er hat sie mit Argwohn betrachtet. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, selbst zu skalieren. Und vor der letzten Wahl haben sie sich mit Elon Musk verbündet. Und heute sorgt die amerikanische Regierung dafür, dass diese Unternehmen, die ohnehin schon die größten auf der Welt sind, weiter Unterstützung erhalten. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine Partnerschaft zwischen Staat und Regierung. Wir brauchen diejenigen, die sich auskennen, wie zum Beispiel die Mitglieder des VDI in jeweils ihrem Bereich. Die sehen, was sich tut. Es geht ja nicht nur um Innovation im digitalen Bereich und im Bereich der Raumfahrt, aber auch natürlich. Und dass man dann versucht, eine Partnerschaft zu begründen mit den Unternehmen, um die es geht. Und die müssen halt eben dann auch von staatlicher Seite international unterstützt werden. Ich bin kein Freund von Subventionen, jedenfalls dann nicht, wenn die Subventionen nicht zeitlich befristet sind. Aber es ist schon richtig, dass wir Investitionskosten übernommen haben im Rahmen einer EU-Ermächtigung für neue Chipfabriken in Dresden, die dort gebaut worden sind. Warum? Weil die Chipproduktion weltweit durch die Decke geht. Es werden immer mehr Chips benötigt. Der Anteil der europäischen Mikrochips geht immer weiter zurück. Und deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, diesen Trend umzudrehen. Und ich bin sehr froh, dass beispielsweise das Infineon-Werk, was mit unserer Unterstützung neu gebaut worden ist, jetzt sogar fertig geworden ist, 3 Monate vor dem Plan.
Jetzt sind wir ja schon aus der Analysephase quasi ausgestiegen und schon so auf die ersten Ideen und Maßnahmen eingegangen, die vielleicht notwendig sind. Wären Sie heute nochmal Bundeswirtschaftsminister, was wären denn so 1, 2, 3 Maßnahmen, wo Sie sagen würden, da würde ich gerne heute nochmal Hand anlegen, da würde ich gerne etwas verändern?
Ja gut, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich bin ja nicht Bundeswirtschaftsminister.
Stellen Sie es uns doch mal vor.
Und ich möchte auch ungern meinen Nachfolgern ungebetene Ratschläge erteilen. Aber das, wofür ich stehe, ist eigentlich unverändert seit 6 Jahren. Erstens, wir erleben einen Prozess, wo disruptive Innovationen im globalisierten Maßstab stattfinden. Haben wir übrigens schon mal erlebt in einer ganz spannenden Geschichte. Der Sony-Konzern war Weltmarktführer auf der ganzen Welt mit hochqualitativen CDs, die mit digitaler Technik aufgenommen worden sind, die DDD-CDs, mit denen man Konzerte wiedergeben konnte und so weiter. Und sie haben es verpennt und versäumt, den neuen Trend mit dem Streaming zu kapieren. Und plötzlich wollte niemand mehr CDs kaufen, weil alle die Musik streamen. So. Und deshalb brauchen wir ein Frühwarnsystem über die Frage, wo denn diese Innovationen in Zukunft weiter stattfinden. Ich glaube zum Beispiel, dass es neben den Bereichen, die wir angesprochen haben, auch dringend notwendig wäre im Bereich der Weltraumfahrt. Wir haben 2 große Investitionen mit staatlicher Hilfe in den 70er, 80er, 90er Jahren zum Erfolg geführt. Das erste ist Airbus. Das ist heute das meistverkaufte Langstreckenflugzeug der Welt, zusammen mit Boeing, aber ich glaube, wir sind noch eine Nasenspitze vorn. Und das zweite war die Ariane, die nie an der NASA richtig vorbeiziehen konnte, aber doch immerhin einen guten Kuchen vom internationalen Satellitengeschäft bekommen hat. Und nun hat Elon Musk auch den Bereich der Raumfahrt revolutioniert. In dem Augenblick, wo seine vollständig wiederverwertbare Rakete, das Starship, die größte Rakete, die jemals gebaut wurde, einsatzfähig ist, werden sich weltweit viele Verhältnisse umkehren. Er hat ja heute schon einen gewissen internationalen Durchbruch erzielt mit seinen Starlink-Satelliten, wo er schnelles Internet aus dem Weltraum direkt an die Anwender bringt. Da kann er heute mit einer Falcon-Rakete 28 ins All bringen und mehr könnte die Ariane auch nicht launchen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich habe neulich, ist schon ein Jahr her, irgendwo am Rande gelesen, als das Schiff da gerade gezeigt hat, wie es rückwärts einparken kann. Und da hat jemand gesagt, ja, es soll dann auch in 2 oder 3 Jahren eine spezielle Version geben für die Frage, wie man Starlink-Satelliten launcht. Und dann wird ein Starship bei einem Flug 3000 dieser Satelliten aussetzen können. Und das Schiff ist hunderte Male wiederverwendbar. Das heißt, die Kosten werden in einem Maße sinken pro Satellit, dass durch diese Skaleneffekte dann günstiges, affordable, also leistbares Internet in jeder Hütte in Afrika, in Asien und in Europa installiert werden kann. Und deshalb brauchen wir auch dort natürlich die Frage, was kann unsere Rolle sein? Elon Musk hat, ich habe ihn jetzt schon sehr oft genannt, ich hätte auch andere nennen können, aber auch das hat mich total beeindruckt. Wir haben eine Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung. Mhm. Das finde ich sehr gut und unterstütze das. Aber Elon Musk ist fest entschlossen, die Rechenzentren der Zukunft im Weltraum zu bauen, weil sich dann nämlich die Frage der Kühlung und des exorbitanten Stromverbrauchs praktisch erledigt hat. Und wenn man sieht, was er an Ideen alles bereits verwirklicht hat, dann sage ich, wir sollten ihn nicht unterschätzen. Und wir sollten uns von uns aus Gedanken machen, was unsere Rolle bei so einer Geschichte sein kann. Wir haben eine sehr starke Satellitenindustrie. Aber das sind kleine Teile im Vergleich zu solchen Rechenzentren. Es wird möglicherweise Fabriken geben, die in der Erdumlaufbahn operieren. Und all diese Dinge müssen Ingenieure, müssen Wissenschaftler, müssen Techniker sich ausdenken. Sie müssen die Bereiche auswählen, die am wichtigsten für uns sind. Und da muss die Politik dort, wo es Hindernisse gibt, die aus dem Weg räumen. Ich sehe gar keine andere Wahl, wenn wir unseren Wohlstand in Deutschland auf Dauer erhalten wollen.
Genau, solche Ingenieure sind ja bei uns im VDI aktiv. Was würden Sie denn so einem jungen Ingenieur oder einer jungen Gründerin heute sagen, die vielleicht mit einer technologischen Innovation in Deutschland erfolgreich sein will? Was würden Sie dem oder derjenigen für einen Tipp geben?
Ja, erstens einmal würde ich sagen, dass wenn ihr einen Gedanken habt, und ihr habt ihn durchgerechnet, ihr habt ihn durchgeprüft, ihr seid überzeugt, dass es physikalisch geht, ihr seid überzeugt, dass es als Geschäftsmodell funktionieren kann, dann müsst ihr natürlich dafür kämpfen, dass ihr die notwendige Finanzierung bekommt. Und da ist es schlecht, wenn man von Pontius zu Pilatus laufen muss. Da muss es viel mehr Ansprechpartner geben, eben auch für solche mutigen Projekte. Oftmals sind unsere Gründer schon zufrieden, wenn sie am Ende dann 10 oder 15 neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist auch ein großartiger Beitrag. Und wir sind eine mittelständische Wirtschaft und sind stolz auf unseren Mittelstand. Aber wenn unsere großen Automobilfirmen ins Hintertreffen kämen und wenn wir keine neuen großen Unternehmen hätten, dann würde es ein Ungleichgewicht geben. Und dieses Ungleichgewicht halte ich nicht für gut. Das heißt, ich würde sehr dafür werben, dass man diesen Start-up-Unternehmen keine Steine in den Weg legt. Es gibt eines, das kann ich jedem nur empfehlen, als Study Case, als Studienfall. Das ist Celonis in München. Ich habe die zweimal besucht als Wirtschaftsminister und die sind das erste deutsche Start-up, was zu einem Dekakorn, also mehr als 10 Milliarden Dollar wert geworden ist. Das ist eine großartige Leistung und das können andere auch schaffen, aber sie werden sicherlich bei den ersten Schritten Hilfe brauchen.
Na, das sind doch auf jeden Fall zum Ende unseres Gesprächs ganz ermutigende Aussichten und von daher möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns zu Gast waren, lieber Peter Altmaier, hier bei Technik aufs Ohr. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herr Söder, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihren Mitgliedern viel Erfolg und tolle Geschäfte in der Zukunft.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr beispielsweise Informationen zum Innovationsrat oder zur VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050. Feedback oder Themenvorschläge könnt ihr wie immer gerne an podcast@vdi.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit einer ganz regulären Folge Technik aufs Ohr.